Ich möchte uns aus Gottes Wort vorlesen. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 17. Ich lese sie zunächst vor und da bitte ich euch, ein bisschen Geduld zu haben, weil das ist nicht so ganz einfach vorzulesen. Buch der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte Peres und Serach von der Tamar, Peres aber zeugte Hesron, Hesron aber zeugte Ram, Ram aber zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nachschon, Nachschon aber zeugte Salmon, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab, Boas aber zeugte Obed von der Ruth, Obed aber zeugte Isai, Isai aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uria. Salomo aber zeugte Rehabeam. Rehabeam aber zeugte Abia. Abia aber zeugte Asa. Asa aber zeugte Josaphat. Josaphat aber zeugte Joram. Joram aber zeugte Uzia. Uzia aber zeugte Jotam. Jotam aber zeugte Ahas. Ahas aber zeugte Hiskia. Hiskia aber zeugte Manasse. Manasse aber zeugte Amon, Amon aber zeugte Josia, Josia aber zeugte Jehonja und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon aber zeugte Jehonja Shealtiel, Shealtiel aber zeugte Zerubabel, Zerubabel aber zeugte Abihud, Abihud aber zeugte Eljakim, Eljakim aber zeugte Azor, Azor aber zeugte Zadok, Zadok aber zeugte Achim, Achim aber zeugte Eliot, Eliot aber zeugte Eleasa, Eleasa aber zeugte Matan, Matan aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. So sind nun alle Geschlechtsregister von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zu der Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Ich weiß nicht, wer mitgezählt hat, aber fast 50 Namen habe ich euch gerade vorgelesen. Und da kann schon mal die Aufmerksamkeit nachlassen. Und so habe ich einen Moment überlegt, ob ich nicht die Bibelkenner unter uns bitten sollte, jeden vorgelesenen Namen lautstark zu kommentieren. Könige wie Hiskia oder Josia mit Applaus, andere wie Manasse oder Jechonja mit Buhrufen. Über manche, ja, manche hättet ihr nicht sagen können, weil wir über die gar nichts wissen. Da steht außer hier in diesem Stammbaum nichts weiter in Gottes Wort drüber. Aber dann habe ich das doch sein gelassen. Weil steht uns überhaupt ein Urteil über Menschen zu? Und jedenfalls hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte. Hinter jedem Namen steckt eine Geschichte. Auch hinter deinem Namen steht eine Geschichte. Und ich möchte zu Beginn mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein heiliges, lebendig machendes Wort. Ich möchte dir danken, dass wir es aufschlagen dürfen, dass wir es prüfen dürfen. Herr, dass es uns im Glauben kräftigen kann, dass es zu uns reden kann, unser Herz verändern kann. Und ich bitte dich, dass du das heute Morgen tust, dass du jedes Herz ansprichst und veränderst, Herr. Hilf zum Hören, hilf zum Predigen. Amen. Ja, was weißt du über deine Vorfahren? Wie weit kannst du den Stammbaum deiner Familie zurückverfolgen? Also bei mir, ich habe also leider schon an meine beiden Großväter keinerlei persönliche Erinnerung. Also sie sind beide verstorben, bevor ich ein Jahr alt war. Ich kenne sie lediglich aus den Erzählungen meiner Eltern, meiner Großmütter, aus einigen Fotos und aus Spuren, die sie in ihrem Leben hinterlassen haben. Lange stand der Amboss, an dem mein Großvater väterlicherseits als Schmied gearbeitet hat. Ich wusste, die Äpfel sind von dem Baum, die er gepflanzt hat. Mein Großvater mütterlicherseits, da konnte ich nach Hannover fahren, ins Naturkundliche Museum. Da ist ein ganzer Raum von Sachen, die er gefunden und dokumentiert und ausgegraben und gezeichnet hat. Aber das war es dann eigentlich auch. Und von meinen Urgroßvätern, da weiß ich schon fast gar nichts. Ich weiß so ungefähr, wo die Familien herstammen, aber ein, zwei vergilbte Fotos und das ist es dann. Und Gut, wenn ich jetzt mich mit Familiengeschichte beschäftigen würde, da könnte ich sicherlich noch mehr herausbekommen. Also wenn ich mich mit Ahnenforschung beschäftige, in alten Kirchenbüchern stöber oder in modernen Datenbanken recherchieren würde, da käme ich dann mit Chance vielleicht bis 1650, 1700. Da war nämlich hier in Norddeutschland der 30-jährige Krieg vorbei. Also im 30-jährigen Krieg, da haben sich fast sämtliche Kirchengebäude, wo alte Kirchenbücher, wo so Familiengeschichte ja dokumentiert war, haben sie vernichtet. Also in Süddeutschland, wo dieser Krieg nicht so doll gewütet hat, käme ich mit Chance noch weiter zurück. Könnte ich noch tiefer in die Familiengeschichte eintauchen. Buch der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. So beginnt das Evangelium des Matthäus. Und dann folgt ein Geschlechtsregister, das ungefähr 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung bei Abraham beginnt. Und auch im Evangelium des Lukas finden wir einen Stammbaum. Aber bei Lukas endet die Ahnenreihe nicht bei Abraham, sondern sie reicht weitere 2000 Jahre zurück, bis auf Adam. Und dann, wenn man sie mit dem Stammbaum bei Lukas, mit dem bei Matthäus vergleicht, dann fällt auf, dass der Lukas genau andersherum beginnt, am anderen Ende. Lukas beginnt bei Jesus. Und außerdem fällt auf, dass bis David dann andere Namen bei Lukas auftauchen als bei Matthäus. Aber das braucht euch überhaupt nicht verunsichern, denn Matthäus schreibt das Geschlechtsregister Josefs über den Davidsohn Salomo, während Lukas uns den Stammbaum der mütterlichen Linie über Davidsohn Nathan vorstellt. Also beide Autoren haben schon im Stammbaum unterschiedliche Aspekte im Vordergrund. Und ja, ein wesentliches Anliegen des Matthäus ist der Nachweis, dass Jesus von Nazareth, der im Alten Testament verheißene Messias König ist, Israels wahrer König. Lukas dagegen lenkt den Blick besonders auf die Bedeutung Jesu als Erlöser der Menschheit. Er zeigt uns Jesus Christus als den vollkommenen Menschen und Ziel der in Adam begonnenen Menschheitsgeschichte. Darum geht er in seinem Stammbaum ganz zum Anfang, bis zu Adam und sogar bis zu Gott selbst zurück. Menschensohn, hebräisch, Ben Adam. Und im Markus-Evangelium, da finden wir überhaupt kein Geschlechtsregister. Markus stellte Messias als den Knecht Gottes dar, der gesandt ist, ein besonderes Werk zu vollbringen. Und weil er als Knecht dargestellt ist, ist kein Geschlechtsregister nötig. Ein Sklave, ein Diener, der braucht keinen Stammbaum. Und dann, ein Stammbaum finden wir auch nicht bei Johannes. Aber vergessen wir nicht, wie Johannes sein Evangelium anfängt. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott und wurde Fleisch. Dieses Wort, Jesus Christus, das im Anfang war, das ewig war, das nie geworden ist, das nach seiner Existenz und Natur keinen anderen Stammbaum hat als Gott von Gott, Licht vom Licht, ewiger Sohn des ewigen Vaters, so bezeugt es Johannes. Er kam in Raum und Zeit, betrat vor ungefähr 2000 Jahren die Bühne der Menschheitsgeschichte als eine Person, ein Mensch, mit dem man reden konnte, den man anfassen konnte, zu welchem man eine Beziehung aufbauen konnte. Und sein Kommen hat die Geschichte der ganzen Welt so maßgeblich verändert, dass wir fortan von einer Zeit vor Christus und nach Christus sprechen. Aber zurück zu Matthäus. Also man nimmt an, dass er aufgrund alter Berichte nimmt man an, dass er ursprünglich sogar nicht in Griechisch, sondern Aramäisch geschrieben hat. Schon im Vorwort seines Evangeliums wollte er seinen Landsleuten dokumentieren, dass Jesus der große Davidsohn ist. Und als solcher, obwohl von den Führenden des Volkes verworfen und zur Kreuzigung preisgegeben, den rechtmäßigen Anspruch auf Israels Thron hat. Lasst uns mal einen kurzen Blick auf die anderen Könige werfen, die zur Lebenszeit Jesu in Israel regiert haben. Das ist einmal Herodes der Große, ein ganz grausamer König, auf dessen Konto unter anderem der Kindermord in Bethlehem ging. Dann Herodes Archelaos, der anstelle seines verstorbenen Vaters in Judäa regierte, als Josef und Maria mit dem Jesuskind aus Ägypten zurückkehrten. Und dann dessen Bruder Herodes Antipas, Das ist der, der Johannes den Täufer enthaupten ließ. Jesus hat ihn mal einen Fuchs genannt, als er gehört hat, dass dieser Herodes auch ihn umbringen wollte. Dem er schließlich ein einziges Mal in seinem Leben persönlich gefesselt gegenüberstand. Das war, Jesus war ja von den hohen Priestern vom Synedrium zu Pilatus geschleppt worden. Und Pilatus, der hat ja schnell gemerkt, dass Jesus unschuldig war. Und da wollte er diese Verantwortung loswerden, hat gemerkt, Jesus ist Galiläa. Und über Galiläa, da war der Herodes Antipas zuständig. Also schicke ich ihn zu dem. Und er hat sich, die Bibel sagt, er hat sich gefreut. Lukas berichtet das. Und er wollte ein Wunder sehen. Hey, Jesus, wirkt doch mal ein Wunder. Hat ihm alle möglichen Fragen gestellt. Aber Jesus hat gar nicht darauf geantwortet. Und darüber wurde er so zornig, dass er ganz bösen Spott mit ihm getrieben hat. Schließlich hat er ihn aus seiner Kleidergarderobe so ein altes Purpurgewand übergehängt und zu Pilatus zurückgeschickt. Also das waren die drei Könige zur Lebenszeit Jesu. Und alle drei, Herodes der Große, Herodes Archelaus und Herodes Antipas, das waren lediglich Könige von Roms Gnade. Dazu nicht einmal Israeliten, sondern Edomäer, also Edomiter. Und das stellte auch immer ein theologisches Problem dar. In 5. Mose 17, 15 hatte Gott nämlich seinem auserwählten Volk befohlen, nur aus der Mitte deiner Brüder darfst du einen König über dich setzen, einen Ausländer darfst du nicht über dich einsetzen, weil er nicht dein Bruder ist. Und Jesus nun war direkter Nachfahre König Davids, König von Geburt an. Und diesen Nachweis erbringt Matthäus über das Geschlechtsregister. Und nun sind uns ja schon im Alten Testament Dutzende von Stammbäumen bekannt. Mit vielen Hunderten von Namen werden wir da konfrontiert, von denen die meisten sich für unsere Ohren sehr fremd anhören. Und ich möchte behaupten, dass manche von uns solche Texte deshalb am liebsten überspringen würden oder dass sie ihnen langweilig vorkommen. Aber damals beim Volk Israel waren Stammbäume von größter Wichtigkeit und Bedeutung. Das Ausüben des Tempeldienstes zum Beispiel konnte nur durchgeführt werden, wenn je nachdem man die levitische oder priesterliche Abstammung nachweisen konnte. Auch bei Verteilung und Verwaltung des Landes spielte die Abstammung eine wichtige Rolle. Und jeder echte Israelit wusste, welchem Stamm er angehörte und wessen Nachfahre er war. Das ist heute nicht mehr der Fall, da die Geschlechtsregister vernichtet wurden, als die Römer im Jahre 70 unserer Zeitrechnung Jerusalem und den Tempel schleiften, kann heute kein Israelit mehr genau feststellen, welchem Stamm seine Vorfahren angehören. Allenfalls lassen sich aus den Namen wie Levi oder Kohen, da lassen sich so gewisse Rückschlüsse auf die Stammeszugehörigkeit ziehen. Aber bis zum Jahre 70 war es im Normalfall jedem gebürtigen Israeliten möglich, seinen Stammbaum genau zurückzuverfolgen. 1. Chronik 9,11 sagt, dass ganz Israel in Geschlechtsregister verzeichnet wurde. Und wenn wir uns jetzt noch vergegenwärtigen, dass das Matthäusevangelium 10, vielleicht 20 Jahre schon vor der Zerstörung Jerusalems verfasst wurde, müsste uns die unentbehrlich wichtige Bedeutung aufgehen, die dem Stammbaum im heutigen Text zukommt. Schließlich geht es um die Legitimation des Königs aller Könige und Herr aller Herren. Johannes 10, 1 und 2 spricht Jesus, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Wer, was also auch immer Jesus getan haben mag, wenn er kein Nachkomme von Abraham und David war, wenn er nicht durch die Tür des Alten Testaments gekommen ist, konnte er nicht der Messias sein. Und schon viele Jahre im Voraus war dem Volk das Kommen des Gesalbten angekündigt worden, aus welchem Stamm, welcher Familie er kommen würde. Sein Geburtsort Bethlehem war vorhergesagt. Und nicht schwammige, ganz präzise, detaillierte Vorhersagen. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich David einen gerechten Spross erwecken werde, das sagt Jeremia, und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. Und Sacharja beschreibt seinen Einzug in Jerusalem. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe dein König, wird zu dir kommen, Gerechter und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und durch ein prophetisches Wort Daniels, etwa 530 Jahre vor Christus, lässt sich exakt Jahr und Tag bestimmen, wann das sein würde, wo Jesus auf dem Esel in Jerusalem eingeritten ist und wo er dann schließlich gekreuzigt wurde. Konnte man 500 Jahre vorher, haben die das exakt bestimmt. Und was haben die kritischen Bibelforscher, was haben sie gelästert, das kann gar nicht wahr sein, das muss im Nachhinein eingefügt worden sein und. Fälschung völlig ausgeschlossen. So 450 Jahre vor Christus war das Alte Testament fertiggestellt. 200 Jahre vor Christus war es bereits ins Griechische übersetzt. Und spätestens seit man sich mit den Schriftfunden bei Qumran befasst hat, sind viele dieser kritischen Theologen ganz schön ruhig geworden. Das Alte Testament, was wir haben, ist das Testament, was vorlag, als Jesus geboren wurde. Und beinhaltet über 300 Prophezeiungen über den kommenden Messias, die sich alle im Leben und Sterben und in der Auferstehung Jesu erfüllen sollten. In 1. Mose 49 findet sich der Segen, den Jakob, der Sohn Isaaks und Enkel Abrahams, seinen Sohn Juda am Totenbett gab. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Und Schilo, da hat man Schwierigkeiten, das zu übersetzen. Der Ruhebringende, der Friedensschaffende. So richtig weiß man gar nicht, wie man das übersetzen soll. Aber in der hebräischen Sprache steht jeder Buchstabe für eine Zahl. Und wenn wir nun den Zahlenwert aller Buchstaben der hebräischen Wendung Yabo Shilo, bis Shilo kommt, addieren, dann kommen wir auf 358. Und auch das hebräische Wort für Messias, Mashiach, hat einen Wert von 358. Das kannst du nachgucken an den Buchstaben. Ne? Das Shin beispielsweise 300. Und dann kommst du genau auf die gleiche Zahl. Also Israels Messias-König musste aus der Königslinie der 12 Stämme kommen, genauer gesagt aus dem Stamm Juda. Aber das reichte nicht, nur irgendwie aus Juda und von David abzustammen. Er musste auch Nachkomme Salomos, Nachkomme Rehabeams, Nachkomme Hiskias, Nachkomme Josias und so weiter sein. Und dann gab es ein rätselhaftes Dilemma. Psalm 132, Vers 11. Der Herr hat David in Wahrheit geschworen, davon wird er nicht abgehen, einen von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Es ist ein Vers, den Petrus in Apostelgeschichte 2 unmittelbar auf Christus bezieht. Aber ein Nachkomme dieser Königslinie über Salomo war Jechonja, der in Matthäus 1 als letzter König vor der babylonischen Gefangenschaft genannt wird. Und dieser Jechonja, auch Konja oder Joachim genannt, der war so böse, dass Gott durch den Propheten Jeremia öffentlich hatte verkündigen lassen, dass keiner seiner Nachkommen auf dem Thron David sitzen und weiterhin über Juda herrschen könnte. Und ja, schloss dieser Fluch nicht faktisch aus, dass der Messias trotzdem als leiblicher Nachkomme Davids auf Israels Thron sitzen würde? Und dann noch was. Der Messias musste mehr als ein gewöhnlicher Mensch sein. In Jesaja 7 lesen wir, wie Judas, ungläubiger König Ahas, nicht willens war, Gott ernst zu nehmen, worauf der Herr selbst dem gesamten Könighaus David ein Wunderzeichen geben wollte. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. So heißt es in Jesaja 7. Wieder eine Prophetie, die das Neue Testament ausdrücklich auf Christus bezieht. Derjenige, der Messias über Israel werden sollte, musste also eine übernatürliche Geburt bzw. Zeugung erleben. Unter normalen Umständen kann eine Jungfrau kein Kind gebären. Und nicht nur die Zeugung und Geburt würden einzigartig sein. Immanuel heißt übersetzt Gott mit uns. In Jesaja 9 wird noch deutlicher, was das in letzter Konsequenz bedeutete. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Mehrung der Herrschaft und der Frieden wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und spätestens hier ist auch vollkommen klar, dass diese Bedingung menschlich gesehen unerfüllbar waren. Wie konnte jemand Nachkomme der königlichen Linie David sein und zugleich kein Nachkomme des Königs Jehonja? Wie konnte jemand Mensch und zugleich Gott sein? Wie konnte jemand Davids Sohn und gleichzeitig Davids Herr sein? Damit waren die Anforderungen an den Messias so unerreichbar hoch, dass niemand ihnen entsprechen konnte. Niemand außer derjenige, der Gott und Mensch war in einer Person, der als der ewige Gottessohn durch das Wunder der Jungfrauengeburt in diese Welt gekommen ist, der in das Matthäusevangelium eingeführt wird als Sohn Davids und der Sohn Abrahams, als Adoptivsohn Josefs aus der Königslinie über Salomo. Josef war ja nicht der leibliche Vater, ist Jesus, obwohl kein Nachkomme Jehonjas, der rechtmäßige, legitime Erbe auf dem Thron Davids. Er wird dieses Erbe antreten, wenn er wiederum in diesen Erdkreis eintreten wird, so sagt es uns Hebräer 1, Vers 6. Als leiblicher Sohn Marias erfüllte er zudem den Teil des Bundes Gottes mit David, der ihm verhieß, dass einer seiner leiblichen Nachkommen auf dem Thron sitzen würde. Denn dadurch, dass er mütterlicherseits nicht über die Königslinie über Salomo und Jechonja, sondern über Nathan von David abstammte, stand er nicht unter dem Fluch, der über Jechonja ausgesprochen wurde. Die Person, von der man in diesem ersten Kapitel und im ganzen Evangelium lesen kann, ist also der wahre Salomo, Sohn Davids, und der wahre Isaak, Sohn Abrahams. Beide sind alttestamentliche Vorbilder auf Jesus Christus hin. Salomo, sein Name bedeutet friedlich, friedsam, ein Bild auf den Herrn Jesus als König im kommenden Friedensreich Gottes. Und Isaak, der Sohn der Verheißung, den Abraham auf einem der Berge Morias opfern sollte, ein Bild von Jesus, dem Gott am Kreuz hingegeben und aus den Toten auferweckt hat. Und dabei ist es sicherlich nicht zufällig, dass Matthäus David vor Abraham nennt, obwohl Abraham früher gelebt hat. Es geht ihm ja, ich wiederhole es noch einmal besonders, um den königlichen Stammbaum, und der Begründer der Königsdynastie war David. Als sein Nachkomme, obwohl Christus zugleich auch im Alten Testament, Psalm 110 beispielsweise, sein Herr genannt wird, tritt der Sohn Gottes vor unsere Augen. Doch sogleich folgt Abraham, der dann im Geschlechtsregister natürlich an erster Stelle genannt wird. So weist also auch Matthäus schon darauf hin, dass der Herr Jesus seinen Segen nicht auf Israel beschränkt. In Abrahams Namen, einzahlt, sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde dafür, dass er Gottes Stimme gehorcht hat. Zudem wird durch die Erwähnung des Christus als Sohn Abrahams der Anspruch auf das Land Israel Christus ebenfalls zugesprochen. Übrigens, wenn jemand noch Zweifel hat über diese oder andere Aussagen, dann kann ich ihm nur raten, auf Jesus selber zu schauen. Wenn uns sein Leben, seine Autorität, seine Wunder, seine Vollmacht, seine Lehren, sein Leiden, Tod und Auferstehung und alles, was von ihm geschrieben steht, wenn uns das nicht davon überzeugt, dass er ein Sohn Davids und Abrahams und wohl noch mehr, dass er der Sohn Gottes selbst ist, der schon vor David und Abraham war, der am Anfang war und Gott war, wenn, sage ich, der Blick auf Jesus selbst dich davon nicht überzeugt, dann wird dich auch keine Predigt und keine Bibelauslegung davon überzeugen können. Trotzdem mache ich mal weiter. Von Abraham, dem Vater des Glaubens, über Isaak und Jakob bis hin zu David werden 14 Namen aufgelistet. Verheißung ist der vorherrschende Gedanke dieser Epoche, denn sie umfasst die Zeit, in der die Verheißung Gottes von einer Person an die nächste weitergetragen wurde, bis David, der König nach dem Herzen Gottes, auf den Thron kommt. In der Zeit der Könige, in der das salomonische Großreich in ein Nord- und ein Südreich zerfällt und die mit der Wegführung in die babylonische Gefangenschaft endet, werden angefangen bei Salomo wieder 14 Namen aufgelistet. Juda überlebt zwar die Assyrer, aber nach den Assyrern kommen die Babylonier. Und so ist diese Epoche, also von einigen Ausnahmen wie beispielsweise Hiskia oder Josia abgesehen, schon deutlich vom Niedergang gezeichnet. Der dritte Zeitabschnitt, der die königliche Abstammungslinie vom Beginn des Exils, also nach 586 vor Christus bis zur Geburt Jesu festhält, diese dritte Epoche, die liegt weitgehend in Dunkelheit, weil Gottes Wort kaum etwas darüber berichtet. Hier kommen wir auch nur dann auf 14 Geschlechter, wenn man Jehonja, mit dem schon die zweite Gruppe abschloss, noch einmal als eigenständiges Geschlecht rechnet. Das war bei David als Verbindungsglied der ersten zur zweiten Gruppe anders, ergibt sich aber logisch daraus, dass König Jechonja bis zur Deportation kinderlos war und seine Kinder erst nach der Wegführung in Babylon zeugte. Aber diese Listen sind ohnehin nicht vollständig. Zwischen Salmon, der zur Zeit Josuas lebte, und David, da müssen mehr Generationen gelegen haben als angegeben, denn das ist ein Zeitraum von 400 Jahren, also von fast 4 Jahrhunderten. Auch fehlen die Ahasja, Joasch, Amasja zwischen Joram und Usia und Jojakim zwischen Josia und Jechonja. Das sehen wir, wenn wir diesen Stammbaum bei Matthäus mit den Nachkommen Davids aus 1. Chronik 3 vergleichen. Aber wollen wir jetzt Matthäus, der als ehemaliger Zöllner immerhin mit Zählen sein Geld verdient hat, deswegen unterstellen, dass er nicht zählen konnte? Oder dass er als Jude nicht gewusst hätte, wie die Könige Judas hießen, zumal ihm jeder einigermaßen schriftkundige Jude sofort hätte berichtigen können? Nein. Die Forderung nach Vollständigkeit eines Geschlechtsregisters mag uns heute im Computerzeitalter als selbstverständlich erscheinen. Für einen Juden damals, da war das anerkannte Geschlechtsregister, also dass diese Listen anerkannt waren, das war wichtiger als die penible Ausführung bis ins einzelne Detail hinein. Das sieht man schon, wenn man im Alten Testament die darin enthaltenen Ahnentafeln betrachtet. Da war es nichts Ungewöhnliches, dass darin bisweilen einige Generationen übersprungen wurden. Dazu müssen wir verstehen, dass das Wort Zeugen in vielen deutschen Übersetzungen nicht ganz glücklich ist. Das griechische Wort Genao ist flexibler und kann in der Bedeutung sehr wohl auch auf Enkel, Ur- oder Ururenkel angewandt werden. Jeweils 14 Namen den drei historischen Zeitabschnitten zuzuordnen, ist also keine Schlamperei von dem Matthäus, sondern ist die Absicht des Heiligen Geistes. 14 ist zum einen der Zahlenwert des Namens David, also diese Buchstaben David zusammengezählt ergibt 14, der einzige in den drei Listen, der mit dem Ehrentitel König genannt wird. Zum anderen beinhaltet geistlich symbolisch verstanden diese Zahlen die Formel 3 mal 7 mal 2. Die 3 steht für göttliche Vollkommenheit, die 7 für ein abgeschlossenes, erfülltes Ganzes, die 2 für Gemeinschaft und für die Zahl der notwendigen Zeugen. Trotz Israels Unfähigkeit, den verheißenen König zu stellen, trotz schrecklichen Versagens sehen wir das Zeugnis göttlicher Vollkommenheit, sehen, wie Gott dennoch sein Volk nicht aufgibt, sondern es über die 3 Zeitperioden hinweg in großer Geduld trägt und erträgt, um die königliche Linie aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass der verheißene König geboren werden konnte. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, denn auf eine für den damaligen Kulturraum sehr seltene Besonderheit im Stammbaum des Matthäus bin ich bis jetzt überhaupt noch nicht eingegangen. Auf die Einfügung der 4 Mütternamen Tamar, Rahab, Ruth sowie die Frau des Uria. In einer von Männern dominierten Gesellschaft, in welcher Frauen meist wenig zu melden hatten, ist dies wirklich außergewöhnlich. Und dann noch, warum ausgerechnet diese Frauen? Warum nicht Sarah oder Rebekka, vielleicht noch Lea oder Rahel, die Stammmütter des Volkes? Tamar, eine Kanaaniterin, gab vor, eine Prostituierte zu sein und verführte ihren Schwiegervater Judah, weil ihre Ehe mit dessen verstorbenen Sohn Ger kinderlos geblieben war und ihr die damals in solchen Fällen übliche Schwagerehe verweigert wurde. Rahab, auch eine Kanaaniterin, lebte als Hure in Jericho, weil sie aber in einer entscheidenden Situation ihres Lebens als sie zwei israelische Kundschafter in ihrem Haus versteckte, Glauben an den einen lebendigen Gott gezeigt hat, findet sie bei Gott Anerkennung und eine neue Identität. Ruth, die Großmutter Davids hingegen, war eine wirklich außergewöhnliche Frau, von der wir alle viel lernen können, aber wie Tamar und Rahab war auch sie eine Ausländerin, eine Moabiterin, deren Nachkommen nach 5. Mose 23 nicht einmal in 10. Generation in die Versammlung des Herrn kommen sollten. Und schließlich ist da noch die Frau, deren Namen nicht erwähnt wird. David aber zeugte Salomo, der Frau des Uria, Vers 6. Hier wird auf Davids Ehebruch mit Bathseba, der Frau eines seiner loyalsten und tapfersten Soldaten, Bezug genommen. Als Bathseba durch den Ehebruch schwanger wurde, gab der nervös gewordene König zudem den Befehl, ihren Mann mit einem Himmelfahrtskommando in den sicheren Tod zu schicken. Das alles nur, damit ihre Sünde nicht öffentlich wurde. Diese hässliche Geschichte ist der Schandfleck schlechthin in Davids Biografie. Und wie abscheulich das in den Augen Gottes war, sehen wir daran, dass Bathseba von Matthäus nur Frau des Uria genannt werden kann, dass der Sohn, der diesem Ehebruch entstammte, todkrank wurde und starb. Und dennoch finden wir mit Salomo und Nathan gleich 2 Söhne der Bathseba, in den Geschlechtsregistern Jesu. Was lernen wir daraus? Was hat uns das alles zu sagen? Erstens, bei Gott spielen Ethnie, Vergangenheit, Qualifikation oder Verdienst keine Rolle. Christus schämte sich nicht, von Sündern abzustammen und solche in seinen Stammbaum aufzählen zu lassen. Er schämt sich auch nicht, uns Brüder zu nennen und Schwestern. Kein Schreiber wäre auf die Idee gekommen, einen solchen Stammbaum zu erfinden. Aus menschlicher Perspektive ist es absolut unverständlich, wie Heiden, Götzendiener, Ehebrecher, Mörder und Huren im Stammbaum Jesu landen konnten. Hätten wir beispielsweise über den Fall Davids entscheiden müssen, wer weiß, vielleicht hätten wir alle seine Loblieder verbannt, all seine Psalmen zumindest sehr kritisch gesehen. Wie geht die Gemeinde Jesu mit Geschwistern um, die beispielsweise einer Straftat oder sexuellen Sünde überführt werden? Kann es ja überall geben, auch in der Gemeinde. Also ich möchte Schuld nicht weichreden. Sünde ist und bleibt furchtbar, sie zerstört Leben. Aber angenommen, sie bereuen es, sie geben die Sache auf, sie machen einen Neuanfang. Streichen wir die Schuld, halten wir zu ihnen, oder ist dann der Mann oder die Frau für immer mit einem Makel gezeichnet? Sind wir vorsichtig ihnen gegenüber? Man weiß ja nicht so genau. Bei Gott ist es zum Glück anders. Er vergibt ganz und gar. Er vergisst, streicht die schwere Schuld und hält zu David. Gott ist treu, auch wenn wir manchmal untreu sind. Dazu ist er ja in die Welt gekommen, Sünder zu retten. Und auch das macht Matthäus schon im Stammbaum deutlich. Tamar und Judah zeigen uns das Bild der Sünde des Menschen. Wir alle sind Sünder seit Adam und Eva. In Rahab finden wir dann den rettenden Glauben, der sich die Gnade Gottes aneignet, indem er sich genau darauf stützt. In Ruth sehen wir, dass die Gnade das Gesetz mit seinen Ansprüchen beiseite setzt. Wer auf das Gesetz zur Rettung setzt, wird das Ziel nicht erreichen. Wer auf die Gnade vertraut, ohne Gesetz, wird von Christus angenommen. Am Beispiel David und Bathseba lernen wir, dass Gnade durch Heimsuchung und Züchtigung sogar aus Versagen und schwerster Schuld Segen hervorbringen kann, auch in unserem Leben. Es ist Gnade, dass Tamar die Mutter von Peres werden durfte. Es ist Gnade, dass die Hure Rahab den Krieg gegen Kanaan überhaupt überlebte, um dann ein Teil der königlichen Linie zu werden. Es ist Gnade, dass David und Bathseba für ihren Ehebruch Vergebung fanden und sie die Eltern von König Salomo und Nathan wurden. Es ist die Gnade, die uns im Leben der Ruth und natürlich später im Leben der Maria so hell entgegenstrahlt. Und es ist nichts als Gnade, wenn dir und mir Christus als Retter begegnet ist und sein Segen auch über unser Leben gekommen ist. Zweitens, Glaube und Unglaube sind nicht vererbbar. Ralf, du hast erzählt, dass du dankbar bist, dass du so gute Eltern hast. Wir haben ja nicht alle, ne? Oft ist es ja so, wenn Kinder positiv oder negativ auffallen, dann streiten sich die Eltern gern darüber, von wem das Kind diese Eigenschaften hat. Aber in der Geschichte Israels sehen wir, dass gute Könige mit schlechten Königen fast abwechselten. Auf einen der besten und frömmsten Könige wie Hiskia folgte Manasse, dessen Regierungszeit eine der schlimmsten und blutigsten aller Könige von Juda waren. Auf den bösen König Ammon folgte Josia, von dem es in 2. Könige 23 heißt, dass es keinen König wie ihn gab, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach dem Gesetz des Mose. Und auch nach ihm ist seinesgleichen nicht aufgestanden. Also wir lernen, unsere Eltern können gute und schlechte Eltern sein. Und Ralf, da gebe ich dir voll recht, selbstverständlich ist es besser, wenn du gute Eltern hast, ne? Auf die du dich verlassen kannst. Aber gute Eltern sind keine Garantie für ein gutes Leben. Du wirst nicht automatisch zu einem Christen, wenn du in einer christlichen Familie geboren bist. Genauso wenig wie Bosheit vererbbar ist und schlechte Eltern ein Freifahrtschein für ein böses und schlechtes Leben sind. Wer auch immer deine Vorfahren waren und wie sie gewesen sein mögen, Gottes Gnade gilt vorbehaltlos jedem. Sie kann in Menschen wirken, was keiner von sich aus leisten kann. Sie ist in jedem Fall unverdient, aber ergreifen musst du sie selbst. Vergebung, ein neues Leben, ein neues Herz, das können dir deine Eltern nicht schenken. Das musst du dir persönlich abholen. Und falls du das bis hierhin noch nicht getan hast oder dir nicht sicher bist, ob du tatsächlich Gottes Gnade im Glauben schon ergriffen hast, tatsächlich wiedergeboren bist, dann werden wir Jesus in unser Herz aufnehmen, werden wir wiedergeboren. Werden wir zu Kindern des ewigen Vaters. Möchte ich es für dich jetzt noch einmal wiederholen. Jesus ist nicht gekommen, um seine guten Menschen, die nie gesündigt hatten, zu retten. Das wäre keiner von uns gewesen. Er war der Sünderfreund, bevor er ihr Erlöser wurde. Und genau das wurde ihm noch zum Vorwurf gemacht, Freund zu sein der Zöllner und Sünder. Darum auch darfst du so kommen, wie du bist. Deine Verfassung, dein Versagen und deine Probleme, so groß sie auch sein mögen, alles darfst du zu Jesus bringen. Was du nicht selber tun kannst, das tut Jesus Christus für dich. Drittens, wir haben gesehen, dass Gott sein Versprechen gehalten hat, dass er zu seinem Wort steht, dass seine Verheißungen sich bis ins letzte Detail und bis ins i-Tüpfelchen erfüllt haben. Obwohl es von Seiten der Menschen, angestiftet durch Satan, vielerlei Anstrengungen gegeben hat, die Blutlinie des Messias zu unterbrechen. Ich erinnere nur an das Gebot Pharaos, alle männlichen Neugeborenen der Israeliten zu ermorden. Oder an den Versuch der Athalia, einer Tochter Isabels und Mutter König Ahasjas, die komplette Nachkommenschaft ihres Sohnes auszurotten, damit keiner ihrer Enkel ihr den Thron Judas, den sie nach der Ermordung ihres Sohnes durch Jehu, den König des Nordreichs, bestiegen hatte, wieder streitig machen zu können. Zweiter Könige berichtet, dass einzig Joasch überlebte, damals war er noch ein Säugling, weil eine Tante ihn zusammen mit seiner Amme unter dem Einsatz ihres eigenen Lebens zuerst in der Bettenkammer und dann im Tempel versteckte. Oder denkt an den geplanten Genozid an allen Juden durch Haman, den Agagiter im persischen Großreich, der erst im letzten Moment durch die Königin Esther vereitelt wurde. Oder, wir haben es gerade ja auch schon gehört, denkt an den Kindermord von Bethlehem. Alles lief ins Leere. Als es immer finsterer wurde, als infolge Israels Ungehorsam und Götzendienst nach den Babyloniern die Perser kamen, nach den Persern die Griechen, nach den Griechen die Römer, Israels Zustand einfach erbärmlich war. Also ich habe jetzt neulich noch ein geschichtliches Buch über diese Zeit der Könige von Juda gelesen. Also auch die Juden, die haben sich 70 nach Christus noch, während Jerusalem von den Römern belagert wurde, haben die sich zum Teil noch gegenseitig umgebracht. So groß waren die Parteiungen und die Verfeindungen innerhalb von Israels. Also als die Nacht so dunkel war, wie man sich das nicht vorstellen konnte. Und dazu kam ja, dass Gott über 400 Jahre Stille gehalten hatte, nicht mehr geredet hatte, ne? Sich in Schweigen gehüllt hatte, nach Malachi, letzten Propheten. Ne? Als es ganz, ganz dunkel war, wird Jesus, der Christus genannt wird, von der Maria geboren, Vers 16, der Retter, der Herr in Davids Stadt. Mein Schlussgedanken möchte ich auf Jesu zweites Kommen richten. Auch unsere Tage werden geistlich gesehen dunkler und dunkler. Die zunehmende Missachtung der Gebote Gottes, der Abfall der breiten Masse von Christus, die vielen Katastrophen und Kriege, die Ratlosigkeit auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet, das Geschehen um das Volk Israel, zunehmende Intoleranz gegenüber denjenigen, die an Christus und seinem Wort festhalten, bis hin zu brutaler Verfolgung und Tötung in manchen Ländern und so weiter und so weiter. Wenn wir das alles sehen, müssen wir dann Panik bekommen? Nein. Was auch immer in dieser Welt geschehen mag, der mächtigen Hand Gottes entgleitet nichts. Er kennt die Zukunft der Erde, er kennt die Zukunft der Völker, die er geschaffen hat, ganz genau. Und er weiß auch um deine ganz persönliche Situation Bescheid. Denn ich bin gewiss, sagt Paulus in Römer 8, dass nichts uns zu scheiden vermacht von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und der Herr selbst ermuntert in Lukas 21, wenn das alles anfängt zu geschehen, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist nahe. Und dann folgt genau hinterher folgt dieser Hinweis auf den Feigenbaum und Israel und auf die anderen Völker, die Blätter treiben. Und ja, schon Mose hat vorhergesagt, dass am Ende der Zeiten Gott sein Volk in sein Land zurückbringen wird. Und seitdem Israel zurück im Land ist, sind wir wirklich am Ende der Endzeit angekommen. Der Herr ermuntert, wenn das alles anfängt zu geschehen, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist nahe. Die Propheten haben ja nicht nur vom Kommen Jesu in Niedrigkeit geweissagt. Sie haben nicht nur von seiner Geburt, von seinem Leiden und Sterben, von seiner Auferstehung und von seiner Himmelfahrt geredet, sondern immer wieder auch von der triumphalen Wiederkunft des erhöhten Herrn. Bisherige Fehlerquelle null. Was nur den einen Schluss zulässt, dass sich auch der Rest erfüllen wird. Jesaja 46,11 spricht der Allmächtige. Wie ich es gesagt habe, so lasse ich es auch kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Er, der sich in Offenbarung 22,16 selbst als die Wurzel und das Geschlecht Davids und der glänzende Morgenstern vorstellt, wird kommen in einem Nu, en atomo, in einem Augenblick, zu einer Stunde, da ihr es nicht meint, um alle, die ihm gehören, die durch die Wiedergeburt Kinder Gottes geworden sind, Teil des Leibes Christi, zu sich in den Himmel zu holen. Willst du dabei sein? Wirst du dabei sein? Welche Geschichte wird hinter deinem Namen stehen?